egal ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist, dein Arbeitsbereich hat immer irgendwelche Grenzen. Und dann gehst du in so einen Verband rein und dann bist du an irgendeiner Aufgabe beteiligt, an irgendeinem Projekt beteiligt. Und dann kannst du mal Dinge machen, die du am Arbeitsplatz nicht machen würdest. Kannst dich ausprobieren, kannst dich da drinnen entwickeln.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Dass sich Projektmanagement-Zertifizierungen positiv auf Karriere und Gehalt auswirken, ist kein Geheimnis. Immer mehr Projektmanager greifen auf unterschiedliche Zertifizierungsangebote zurück. Doch geht das Projektmanagement-Instituten wie der GPM oder dem PMI nicht nur um eine wachsende Professionalität der Projektmanager. Im Mittelpunkt steht auch ehrenamtliches Engagement. Und das nicht ohne Grund. Ein Ehrenamt bietet viele Vorteile und lohnt sich, so das Feedback der Beteiligten. Und genau darum soll es heute gehen. Meine Gäste sind Sabine Lehnert von der GPM und Oliver F. Lehmann von der PMI. Beide haben umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Frau Lehnert ist Mitglied der Regionalleitung der GPM-Regionalgruppe Würzburg-Schweinfurt sowie Mitglied der GPM-Fachgruppe PM Goes Boardroom, die seit 2014 besteht. Beide Gruppen zeigen die unterschiedlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten innerhalb der GPM. Herr Lehmann war von 2013 bis 2018 Präsident des PMI Southern Germany Chapter und hat neben zahlreichen Projekten auch am Grundlagenwerk für die PMP-Zertifizierung, dem PM Book Guide, federführend mitgewirkt. Hallo Sabine, hallo Oliver, ich freue mich, dass ihr uns heute einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht.
Hallo Tina, hallo Oliver, schön da zu sein.
Hallo zusammen.
Steigen wir doch gleich mal ein, wenn ihr hier so schön vor mir sitzt, was euch denn persönlich bewegt hat, euch ehrenamtlich zu beteiligen, zu engagieren in dem jeweiligen Institut. Sabine, du beim GPM, du bei der PMI, Oliver. Sabine, vielleicht magst du anfangen. Was war dein Grund, da wirklich auch sich aktiv zu beteiligen?
Ja, also tatsächlich muss man so ein bisschen trennen zwischen Ehrenamt und Ehrenamt. Also ich glaube, wenn man im Privaten, gerade im Sozialen oder im ökologischen Sinne ehrenamtlich tätig ist, dann sind das andere Beweggründe, als wenn man jetzt in einem Wirtschaftsverband oder im beruflichen Kontext in ein Ehrenamt reintritt. Und tatsächlich war es ganz eigennützig erstmal, Wissen abzugreifen von Menschen, die erfahrener sind, die mehr wissen über Projektmanagement, und ich ganz konkrete Fragen, Stellungen und Problematiken hatte, wo ich merke, ich brauche keine Schulung oder ich brauche kein Buch darüber, sondern ich brauche ein Sparring von Menschen oder ein Mentoring, die mir da helfen. Und ich habe mich dann lange geziert, überhaupt GPM-Mitglied zu werden. Ich war schon jahrelang zertifiziert nach IPMA und kannte auch die GPM, aber ich habe nie so ganz verstanden, warum ich eigentlich Mitglied werden sollte in einem Verein, mit dem ich wenig Kontaktpunkte habe. Und bin dann aber ganz konkret eben auf die Suche gegangen und habe dann diese Fachgruppe PM Goes Boardroom mitgenommen und habe dann einen Workshop mitgemacht, weil viele Veranstaltungen dann eben auch über die Webseite angeboten wurden zu meinen konkreten Problemstellungen im Beruf. Und so bin ich da reingerutscht tatsächlich. Also nicht nur, dass ich da Leidensgenossen gefunden habe mit den ähnlichen Problemstellungen, sondern wir auch gemeinsam eben nach Antworten gesucht haben. Und ich dann auch schnell gemerkt habe, dass wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln da eben Erfahrungen und Wissen einbringen können und uns da austauschen können. Und dann geht es relativ schnell, wenn man merkt, da findet man so ein bisschen ein Zuhause vom Mindset her. Und so bin ich immer mehr reingerutscht und eben über die ehrenamtliche Mitgliedschaft in der Fachgruppe eben auch dann Regionalgruppenleiter geworden, damit ich auch so ein bisschen einen lokalen Bezug habe dazu.
Oliver, wie war es denn bei dir? Wie bist du zum PMI gekommen?
Also ich bin damals angesprochen worden von einer Dame aus Augsburg, die das damalige PMI Munich Chapter gegründet hat. Die war gerade im Gründungsprozess und hat dringend nach Gründungsmitgliedern gesucht und hat gesagt, Oliver, mach doch mit. So wie wir hier Projektmanagement sehen beim PMI, das ist ja eigentlich so, wie du es auch siehst. Und das habe ich dann auch gemacht. Damals war der Prozess noch viel langsamer natürlich, über Post nach USA schicken und so weiter. Als es dann endlich rum war, war das Chapter schon gegründet. Ich war also fast Gründungsmitglied. Aber ein paar Tage haben gefehlt. Ja, es ärgert mich heute noch. Aber was dann kam, war, dass da einfach ein paar wirklich tolle, hochprofessionelle Leute waren von Unternehmen wie IBM oder NCR. Es waren übrigens amerikanische Unternehmen oder deutsche Töchter amerikanischer Unternehmen. Und da war eine ganze Reihe wirklich hervorragender Leute, mit denen man, von denen man viel lernen konnte, erstmal, aber über die ich natürlich auch irgendwo, wo ich mich auch irgendwo etablieren wollte, wo ich irgendwo sagen wollte, hey Leute, ich gehöre da auch dazu. Und tatsächlich habe ich damals als ein anderes Thema, Nebenthema zu Projektmanagement, noch das Thema Webentwicklung gemacht. Ich war einer der allerersten Trainer überhaupt in diesem Bereich. Ich bin Trainer, muss ich leider noch kurz dazu sagen. Ich war damals also auch Software-Trainer und war einer der allerersten, die das gemacht haben. Da habe ich natürlich gleich mein Wissen da genutzt und da eine Website fürs Chapter gebaut. Und es war eines der allerersten Chapter damals auch, das eine Website hatte. Um das Jahr 2000 rum war das. Und einfach auch ein bisschen zu zeigen, man gehört dazu, man ist dabei, man kann auch was dazu liefern, gleichzeitig aber auch natürlich mit dem Ganzen zu lernen und zu wachsen dabei. Und die ehrenamtliche Mitarbeit, ich stimme übrigens Sabine absolut zu, das ist nicht ganz das Gleiche, wie wenn man jetzt in einem sozialen Umfeld ehrenamtlich tätig ist. Aber grundsätzlich diese ehrenamtliche Tätigkeit, ich habe damals unglaublich viel mitgenommen davon.
Ja, was gemeinsam ist, ist, dass es unheimlich viel Spaß macht, weil ich meine, die ganzen Menschen kommen zusammen aus natürlich aus einem Eigeninteresse auch so ein bisschen, aber man verbringt ja auch viel Zeit dann damit, dass man neben Beruf und Familie und so weiter noch unterbringen möchte, und es macht einfach Spaß, auch mit den Leuten zusammen zu sein.
Absolut.
Auch abends bei einem Bierchen zusammen zu sein oder in einem Workshop zusammen zu sein, und da einfach ganz viel mitzunehmen, auch auf menschlicher Ebene. Und dann entwickeln sich auch Freundschaften daraus. Also diese Dynamik des Ehrenamts, zwar ist der Einstieg vielleicht aus anderen Interessen heraus, aber wenn man dann erstmal in dieser Gruppe drin ist, dann merkt man auch, dass man sich da wohlfühlt und dass man da so gerne Zeit verbringt.
Dann ist es quasi der ursprüngliche Impuls, einfach da auch Nutzen rauszuziehen, weicht auch einer gewissen Familie, in der man sich dann da befindet, einer Interessensfamilie oder wie auch immer. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht, wenn wir gerade noch bei euren individuellen Zugängen zu den jeweiligen Instituten sind, was waren denn dann so vielleicht so eure größte Herausforderung, wo ihr mal bei einem Projekt mitgewirkt habt oder wo ihr sagt, okay, das war echt so ein Meilenstein oder da habe ich echt wahnsinnig viel gelernt bei einem bestimmten Projekt oder einem bestimmten Aufgabe. Vielleicht habt ihr da noch so ein bisschen was, dass man sich das nochmal vorstellen kann, plastischer machen kann. Ja, vielleicht magst du anfangen, Oliver.
Ja, aktuell tatsächlich, das ist eigentlich die größten Herausforderungen, die habe ich jetzt im Moment. Ich habe also viel fürs PMI, erstmal war es Munich Chapter, dann haben wir dort aus dem Southern Germany Chapter gemacht, heute ist es das bundesweite Germany Chapter. Also da habe ich natürlich sehr, sehr viel für gemacht. Aber so die ganz, ganz großen Herausforderungen, die habe ich eigentlich jetzt im Moment. Ich bin jetzt gerade aktuell, wir sind gerade im Prozess des Project Chartering. Wir diskutieren gerade ein Project Charter. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Event aufzubauen als Volunteer mit dem PMI Ukraine Chapter, ein 24-Stunden-Kongress rund um die Uhr. Das heißt Talk Around the Clock. Dann müssen wir in sehr, sehr kurzer Zeit, müssen wir also die Sprecher dafür finden, und Sprecher halt rund um die Uhr, heißt natürlich auch rund um die Welt in verschiedenen Zeitzonen, natürlich dann Leute an Bord bringen, die das Ganze unterstützen, dann natürlich Spender finden. Das funktioniert so, dass die Leute eine Spende geben und dann bekommen sie den Zugang, dass sie an diesem Event dabei sein dürfen, alles online logischerweise. Und das ist jetzt das vierte, das wir jetzt gerade starten. Ich denke, das war das Herausforderndste, was ich bisher hatte. Einmal wegen der Größenordnung des Ganzen, natürlich dann die Einschränkungen, die das Online-Arbeiten mit sich bringt, natürlich auch immer irgendwie zu überwinden. Und dann, du willst natürlich Geld mitbringen, und es ist jetzt nicht Geld für uns, sondern es ist das Geld jetzt in diesem Fall irgendjemand, der in Ukraine hilft, ist noch nicht entschieden, wer das sein wird zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die letzten Male, das war UNICEF gewesen, das war Ärzte ohne Grenzen gewesen. Also du kannst schon enorm viel machen auch in diesem Bereich, und du kannst auch viel bewirken, auch ich sag mal außerhalb der Eigeninteressen. Da ist null Eigeninteresse jetzt dabei.
Sabine, du vielleicht dein aktuell oder aus der Vergangenheit deine größte Challenge, die du erlebt hast?
Ja, also tatsächlich ist es der zeitliche Aspekt ist nicht zu verachten und das ist auch die größte Herausforderung, wenn man, ich sag mal, wenn man Vollzeit arbeitet, wenn man Familie und Kind daheim hat, gerade auch die ganze crazy Zeit, die man jetzt hatte mit Pandemie und so weiter, da die Zeit auch zu finden und die Ruhe und die Muße, genau solche organisatorischen Herausforderungen dann einfach zu machen. Also von Rednern zu finden, sich ein Thema zu überlegen, das Ganze drumherum zu organisieren, das frisst schon ziemlich viel Zeit und man muss dann auch vielleicht ab und an mal sich so ein Booster geben, dass man dann auch den Hintern hochkriegt und sich wirklich auch darum kümmert, weil am schlimmsten ist, wenn man Veranstaltungen organisiert, die eben nicht zielgerichtet sind, die keinen Nutzen bringen, wo man dann auch merkt, okay, die Teilnehmerzahl geht runter oder also Oliver, bei dir wird es genauso sein. Ja, man sammelt halt auch Punkte, wenn man an den Veranstaltungen teilnimmt für die Rezertifizierung und wenn man dann merkt, dass dann viele einfach passiv dabei sind, um halt Punkte zu sammeln, dann ist es auch so ein bisschen demotivierend für diejenigen, die es halt organisieren und sich da Zeit und Energie irgendwie freischaufeln, um das auch wahrzumachen, das Angebot auch zu schaffen. Und das ist, also es kommt ab und an vor, aber man merkt schon, das Gros der Menschen wollen auch wirklich da was mitnehmen inhaltlich und ja, und die anderen muss man leider auch mitnehmen.
Die Beisitzer wird es immer geben, ja, genau. Also die nur.
Ich würde da gerne noch mal kurz anschließen. Es gibt noch eine Herausforderung, jetzt mal von der anderen Seite her. Wenn du solche Veranstaltungen unterstützt, als Präsident des PMI Southern Germany Chapter zum Beispiel, habe ich solche Veranstaltungen unterstützt, dann hast du natürlich alles, was du machst, du tust alles mit Ehrenamtlichen, mit Volunteers. Das bedeutet, da ist niemand unter Vertrag dabei. Jeder kann mal von jetzt auf nachher abspringen. Es kann sein, dass die Firma jemanden irgendwohin versetzt. Oder es kann auch mal sein, jemand hat im Privatleben irgendein, weiß nicht, Scheidung oder einen schweren Todesfall in der Familie oder etwas. Und du stellst fest, da ist jemand im Moment auch einfach nicht in der Lage, irgendetwas zu bringen. Das sind ja alles Volunteers. Ja, die können jederzeit weg sein. Und dann musst du also schauen, wie kriegst du trotzdem dein Projekt noch voran? Und gerade wenn wir über sowas wie Kongresse oder so sprechen, hast du ja einen festen Termin. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, okay, lass uns das mal um 2 Wochen verschieben. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, diese Probleme zu fixen oder so. Geht nicht. Da ist ein Termin da und dann musst du das einfach machen. Das heißt, das ist natürlich auch eine Herausforderung, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten. Ja. Nicht nur für die Leute als Ehrenamtliche zu arbeiten, aber auch mit denen zu arbeiten, denen den Rücken frei zu halten, vielleicht auch mal die in Konfliktfällen auch mal zu unterstützen oder auch mal nicht zu unterstützen. Ja, auch das kann mal sein. Also das, denke ich, ist noch eine Herausforderung im ehrenamtlichen Bereich. Niemand ist professionell dabei, jeder ist Freiwilliger.
Jetzt, ihr seid ja deswegen so lange dabei, weil es trotzdem für euch eine Bereicherung ist und ihr euch das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen könnt jetzt ohne dieses Engagement oder es ist zumindest sehr in euer Leben mit hineingewachsen. Welche spezifischen Möglichkeiten bietet denn jetzt so ein Engagement für Fachleute in diesem Bereich? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen so die verschiedenen Wege. Wir haben jetzt schon über Veranstaltungen gesprochen, die ihr unternommen habt oder organisiert habt. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten, sich zu engagieren, teilzuhaben, wenn ich mich jetzt aktiv beteiligen möchte in einem eurer beiden Institute?
Also was viele aktive Mitglieder der GPM natürlich auch machen, ist, dass sie an Publikationen mitschreiben und mitwirken. Genauso wie auch an Normen und ISO, Richtlinien und so weiter, bis hin zu EU-Guidelines für Projektmanagement und solche Sachen. Und ich finde leider dazu keine Zeit, aber ich finde es super spannend, dass man eben über den Weg auch sein Wissen und seine Expertise mit reingeben kann. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer an Expertise, die da auch reinfließt und mit einem ganz anderen Zeiteinsatz. Und ich finde es gut, dass es solche eben solche Vereine oder solche Institutionen gibt, die das einfach weitertreiben, weil Projekte und Projektmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Wirtschaftskraft in Europa. Ja, darüber wird ganz, ganz viel auch Geld eben verdient und Werte geschaffen. Und ich halte es für extrem wichtig, so eine doch auch recht alte Disziplin immer wieder neu zu hinterfragen und zu hinterdenken und dass es dann solche schlauen Köpfe und erfahrenen Köpfe gibt, die das eben mit reinbringen können. Und so dieser Rahmen eben auch geschaffen wird, dass die zusammenkommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Und dass dieses Wissen gebündelt wird, gell? Und nicht jeder nur einzelner Wissensträger ist, sondern das einfach auch festgehalten wird. Oliver, du hast da ja auch schon aktiv mitgestaltet, gell? Also bei dem Regelwerk, ja?
Ja, da war ich gar nicht der Gestalter, muss ich gestehen. Wobei, ein bisschen habe ich es auch, aber ich war eher der Korrekturleser. Also mein Job war eher, die Dinge zu finden, natürlich erstmal Schreibfehler, Kommafehler und so etwas. Ja. In der englischen Version, auch in der deutschen, Übersetzung. Aber dann vielleicht auch mal Dinge, die irgendwo drinnen stehen, die man so nicht stehen lassen kann, die vielleicht im Englischen, im Amerikanischen ihren Platz haben, wo es ursprünglich mal entwickelt worden ist. Jetzt machst du eine deutsche Übersetzung und dann ist es einfach falsch. Ja. Also das war eigentlich mein Hauptthema dabei. Das war das kritische Korrekturlesen, vor allem in den Bereichen Projektgeschäft, Einkauf, Beschaffung und im Bereich Qualitätsmanagement in Projekten. Aber was ich sonst noch gemacht habe, wir hatten früher eine Zeitschrift, eine Mitgliederzeitschrift, die gibt es leider nicht mehr. Da habe ich 2,5 Jahre lang Artikel für geschrieben. Dann natürlich unsere Veranstaltungen, die wir immer wieder mal machen. Wie gesagt, jetzt bin ich in einer drinnen. Und das ist gar nicht mal mit dem Germany Chapter, das ist ganz, ganz woanders. Gell? Das ist Ukraine. Davor war es Schweden, letztes Jahr war es Schweden gewesen. Also auch so der internationale Aspekt spielt natürlich ganz, ganz stark mit rein. Dann, also das sind Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Wie gesagt, damals auch die Website zu entwickeln. Wir hatten bei uns im Chapter in den letzten Jahren, ich glaube, er macht es heute nicht mehr, bin mir nicht ganz sicher, aber wir hatten einen wunderbaren Österreicher, der für uns die Website gemacht hat. Und du hast gesehen, dass er auch immer besser geworden ist. Je mehr er macht, umso besser wird er. Und er hat also auch diese Möglichkeiten natürlich bei uns intensiv genutzt und einen super Job da einfach auch hingelegt. Also es gibt so viel, was man machen kann. Und wenn mich jemand anspricht, ich habe ein bisschen Zeit, ich würde da gerne was machen, ich habe auch Lust darauf, da was zu machen. Was kann ich denn machen? Dann sage ich immer, spreche einfach mit dem Chapter. Es ist immer, oder spreche mit dem PMI insgesamt. Es gibt immer irgendwo etwas, wo einfach Leute auch fehlen und wo man sich da einbringen kann. Bei PMI gibt es eine eigene Website übrigens dafür, wo man dann nach sowas suchen kann. Aber da sind ja oft nicht die Sachen drin, die man selber machen möchte. Also einfach mal mit den Leuten sprechen und fragen, das ist das, was ich kann. Wie kann ich mich denn eigentlich damit am besten einbringen? Und dann kommen halt auch neue Dinge heraus, die es vorher im Chapter nicht gab. So wie bei mir damals die Website vor 25 Jahren. Das ist jetzt 25 Jahre her, schon lange. Ja. Aber das entsteht, wenn man die halt darauf anspricht und sagt, hey, lasst mich mal sowas für euch probieren. Und dann schaut mal, ob euch das gefällt, was ich da mache.
Sabine, wie wäre es denn, wenn man sich jetzt bei der GPM melden möchte, weil man Interesse hat? Wo würde man sich da melden, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
Also wahrscheinlich am besten über die Webseite. Wir sind ja, oder die GPM und Oliver, da würde ich auch ganz spannend mal finden, wie die PMI da eigentlich organisiert ist mit den Chaptern, weil die GPM hat eben Regionalgruppen in ganz Deutschland verteilt, die eben auch das Ziel haben, einen lokalen Ansprechpartner zu bieten. Also wirklich überall in den größeren Städten, aber auch auf dem ländlichen Gebiet gibt es da Ansprechpartner, die alle eben mit der GPM in irgendeiner Weise verbandelt sind und halt auch Regionalleiter sind zum Beispiel. Und da kann man immer sagen, hey, ich habe Interesse an das und das und dann helfen wir auch weiter. Also sei es jetzt weiter zu vermitteln zu einer Regionalgruppe, zu einer anderen Regionalgruppe oder Fachgruppe oder auch zum Präsidium, wenn da irgendwie Bedarf besteht, eben das neue Trendthema aufzuarbeiten oder vielleicht ein ganz altes Thema nochmal neu aufzurollen. Und da gibt die GPM auch sehr viel Unterstützung, dann eben in Form von Arbeitsgruppen oder Fachgruppen und so weiter, da die richtigen Leute zusammenzubringen und, und eben ein Forum zu geben, um Dinge zu erarbeiten.
Läuft beim PMI ähnlich, kann man. Also die obere, die übergeordnete Struktur ist total anders. IPMA und PMI sind zwei total unterschiedliche Verbände in ihrer Struktur. Aber wenn du dann nach unten gehst, dann in Anführungszeichen, wenn du dann in die Regionen gehst, ja, dann stellst du fest, es wird immer ähnlicher und ähnlicher.
Wir haben schon einiges angerissen von den Vorteilen des Engagements. Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz konkret. Oliver, vielleicht magst du da gleich losstarten. Wenn du jetzt so deine Liste an Vorteilen, die du so siehst, zusammenstellen müsstest, welche persönlichen beruflichen Vorteile würdest du sagen, kann man durch so ein ehrenamtliches Engagement erreichen?
Also eins, was man kaum erreicht, das muss ich jedem Selbstständigen sagen, ich bin ja auch selbstständiger Trainer, was du ganz, ganz wenig nur erreicht, ist Kunden finden. Das war ich mir ursprünglich auch nicht so ganz so sicher. Ja, vielleicht kann man da ja auch Kunden finden. Ich habe ein paar Seminare auf dem Weg. Da sind Leute auf mich zugekommen, haben gefragt, willst du das nicht für uns machen? Aber wenn ich mir den Einsatz anschaue, den ich reinstecke und das, was auf dem Weg zurückgekommen ist, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich Marketing machen will, wenn ich mich verkaufen will, hätte ich es woanders mit Sicherheit deutlich besser und deutlich effektiver machen können. Also das weniger. Womit du rechnen kannst, ist erst einmal das Selbstlernen. Du arbeitest einfach mit erfahrenen, tollen Leuten zusammen. Du bekommst auch Meinungsunterschiede immer wieder mal mit. Der eine sagt es so, der andere sagt es so, der will dies, der will jenes. Und es hilft dir natürlich auch, da deine eigenen Meinungen zu entwickeln und deine eigene Kompetenz da drin zu entwickeln. Und das alles doch in einem sehr, wie soll ich sagen, positiven Verhältnis miteinander. Da wird halt nicht gestritten, wie sie es in sozialen Netzwerken gerne machen, sondern da kommt man halt zusammen und dann laufen halt die Argumente als Sachargumente zusammen und nicht als Streitpunkte gegeneinander. Also das Wichtigste für mich war, glaube ich, über all die Jahre mit wirklich tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die kennenzulernen überhaupt erst einmal, zu sehen, wen es da draußen eigentlich gibt und mit denen in Diskussionen einzusteigen. Dann das Zweite ist natürlich, dass du in dieser Mitarbeit für so einen Verband Dinge tun kannst, die du an deinem Arbeitsplatz nicht tun kannst. Egal, ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist, dein Arbeitsbereich hat immer irgendwelche Grenzen. Ich glaube, bei Angestellten noch ein bisschen enger meistens als bei Selbstständigen, aber es gibt trotzdem irgendwelche Grenzen, was die Dinge, die du da halt nicht machen kannst. Und dann gehst du in so einen Verband rein und dann bist du an irgendeiner Aufgabe beteiligt, an irgendeinem Projekt beteiligt. Und dann kannst du mal Dinge machen, die du am Arbeitsplatz nicht machen würdest. Kannst dich ausprobieren, kannst dich da drinnen entwickeln, ohne dass jetzt ein großer Schaden dabei entsteht. Aus Sicht vom Chapter vielleicht mal einer macht was schlecht. Okay, haben wir ein bisschen Geldschaden oder so. Aber im Unternehmen wird der Schaden halt viel, viel größer. Da wäre es ein Karriereschaden vielleicht für dich. Also das ist das andere einfach, dass du dich mal ausprobieren kannst in Rollen, die du sonst in der Arbeit so nicht bekommst.
Das kann ich nur unterstützen, tatsächlich. Also dadurch, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis immer auch dann bei der GPM, bei Veranstaltungen, bei mit Leuten zusammengekommen bin, fand ich es eigentlich wirklich spannend, dann mal in andere Bereiche reinzuschnuppern. Also wenn man operativer Projektleiter ist in der IT, was ich ganz lange Zeit eben war, dann weiß man, wie das Projektmanagement irgendwann funktioniert. Man kennt auch alle Methoden und alle Tools und alle Prozesse und so weiter. Was ich aber damals auch ganz spannend fand, war ein Ausflug dann ins Portfolio-Management zu machen, Programmmanagement. Und ich habe angefangen mit: Was ist das eigentlich? Warum gibt's Multiprojektmanagement, Programm und Portfolio-Management? Und was sind denn da die Unterschiede? Und da muss man keine Schulungen oder keine Wälzer lesen, sondern muss einfach die richtigen Leute mal anschnacken, wenn man zusammenkommt bei der GPM, und dann bekommt man das sehr plastisch und sehr praxisnah erklärt. Und das hilft mir immer so ein bisschen zu sagen, ja, cool. Und darum gehe ich auch aufs nächste PM-Forum und komme da eben mit Leuten zusammen, mit denen ich sonst beruflich wahrscheinlich weniger Kontaktpunkte hätte.
Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass ein wesentlicher Vorteil es auch ist, über eure Tätigkeiten tolle Leute kennenzulernen, von Leuten lernen zu können. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie wichtig ist denn das durch dieses Engagement entstandene Netzwerk? Was ist da für euch schon so entstanden oder welchen Wert hat es vielleicht für eure berufliche Laufbahn auch schon gehabt? Habt ihr da deswegen vielleicht andere Entscheidungen getroffen oder neue Optionen sich aufgetan? Oliver, du hast schon gesagt, also beruflich hat sich jetzt für dich da nicht so viel ergeben.
Moment, halt, Geschäft hat sich keins ergeben.
Okay, gut. Also dann, genau. Oliver, vielleicht magst du gleich losstarten.
Ja. Das war
Engagement,
ganz wichtig.
Die Netzwerke. Ja. Wir wollen uns auf die Netzwerke mal kurz konzentrieren, ja.
Das war super wichtig bei mir. Ich habe über das PMI vor vielen Jahren eine Amerikanerin kennengelernt, die nicht mehr lebt, Ginger Levin, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Und die hat für einen Verlag gearbeitet, in der Nähe von Miami, in Florida. Und die hat mich x-mal angesprochen, Oliver, schreib mal ein Buch für mich. Die hat eine Buchserie unter sich gehabt, hat Autoren gesucht, ja. Also, naja. Und ich habe ihr gesagt, nee, ich habe keine Zeit dafür. Und da hat sie mich irgendwann mal in einem schwachen Moment erwischt. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe es so bitter bereut den nächsten Tag. Ja, okay, ich mache das Ding. Und so bin ich also zum Beispiel zum Buchautor geworden. Erneut vom Geldverdienen her bringen schon Bücher selten etwas. Wenn du einer dieser super namhaften Autoren bist, vielleicht Harold Kirsten oder so. Aber ich glaube, selbst für die ist das nur ein Nebeneinkommen. Aber normalerweise, du steckst viel, viel Zeit rein und du machst das fürs Renommee vielleicht. Du machst es auch ein bisschen, um dein eigenes Gehirn zu klären. Du hast ein Thema, an das du rangehst und du erhöhst einfach durch die aktive Arbeit damit dein eigenes Verständnis, deine eigene Expertise da drinnen. Und das hat bei mir schon eine ganze Menge gebracht. Daraus sind dann am Ende 2 Bücher geworden, die ich für die Ginger geschrieben habe. Und dann, wie gesagt, ist sie leider von uns gegangen. Und meine Frau hat mir schon gesagt, wenn du nochmal ein Buch schreibst, dann lasse ich mich scheiden. Also,
also
da ist es dann erst
Achtung, mal Oliver. Gefühl.
Vielleicht schreibe ich mal eins heimlich.
Ja, heimlich, genau. Mit der Taschenlampe.
Aber du siehst, genau. wie diese Netzwerke auch wirklich einen in eine neue Bahn reinbringen.
Mhm. Ja. Mhm. Durch neue Impulse auch, ja, die man absolut bekommt und so weiter. Sabine, kannst du da was berichten, dass du von deinem Netzwerk her schon wichtige Impulse bekommen hast für dich, für deine berufliche oder persönliche Laufbahn noch?
Ja, also tatsächlich, ich meine, im Angestelltenverhältnis ist das natürlich auch eher ein Wissenszuwachs und Neugierde stillen. Die Netzwerke, die man sich da halt aufbaut, ist dahingehend super spannend, weil die meisten, zumindest GPM, ist aus der Historie heraus halt sehr Maschinenbau geprägt gewesen und dass man da auch in Branchen dann reinkommt, die, also man hat dann, am Ende hat man für alles einen Guy, wo man mal fragen kann, wie es denn so läuft. Also gerade wenn man für einen Dienstleister arbeitet, ist das halt wirklich super, super cool, wenn es dann in eine neue Branche geht an Projekten. Was sind denn da die Herausforderungen, da einfach sich so einen Wissensvorsprung einfach anzueignen? Das hilft, wenn man da eben ein Netzwerk hat, das über seinen eigenen beruflichen Tellerrand einfach hinausgeht.
Also wie so eine Art Gehirnzuwachs. Man hat noch ganz viel Außenhirne, die man anzapfen kann.
Genau, ja.
Inwiefern hat denn das ehrenamtliche Engagement dazu beigetragen, bei euch Theorie und Praxis im Projektmanagement zu verbinden? Sabine?
Also was mir beim Ehrenamt wirklich extrem viel geholfen hat, war, wenn man anfängt und sich zertifizieren lässt, dann macht man eine Schulung. Ob es jetzt bei der PMI oder GPM gestandard ist, man kriegt ganz, ganz viele Fachbegriffe erzählt, man kriegt ganz, ganz viele Methodiken erzählt, und geht dann, und damals war ich ziemlich am Anfang meiner Karriere, mit ganz viel Wissen raus, das man aber nicht anwenden kann im Projekt. Warum mache ich jetzt eine Meilenstein-Trend-Analyse? Warum soll ich jetzt einen Netzplan machen? Für was brauche ich denn ein Risk Register und so weiter? Was mache ich denn damit? Ich weiß zwar, wie ich es aufbaue, ich weiß, wie ich es erarbeiten kann, aber ich kann es nicht übertragen in meinem Praxisalltag. Und das hilft, wenn man dann eben mit der GPM, mit den schlauen Leuten, die wir jetzt auch alle schon angesprochen hatten, ins Sparring geht, weil man diesen Transfer von ich habe ein theoretisches Wissen und muss es in der Praxis anwenden. Und zwar nicht alles, was ich in meinem Bauchladen habe, sondern die Dinge, die da funktionieren und das auf meine, auf meinen Alltag eben auch tailern kann. Das hilft. Und das hat bei mir wirklich Jahre gebraucht, um mir das zu erarbeiten. Weil ich kann vielleicht der super PM-Nerd in allen Bereichen des Projektmanagements sein, wenn ich es aber nicht übertragen bekomme auf die Menschen, mit denen ich arbeite, auf dem Umfeld, das sich ständig ändert, bin ich nicht so guter Projektleiter wie wenn ich das kann, wenn ich da auch guten Sparring habe dazu.
Bist halt nur ein guter Projektleiter dann in Theorie, sozusagen.
Genau.
Oliver, du hast ja jetzt ein bisschen eine andere Position, weil du als Trainer ja ganz viel unterwegs bist. Aber inwieweit hat es denn bei dir da so ein besseres, vielleicht noch ein tieferes Verständnis gegeben für das, was du unterrichtest und das, was du dann über das PMI noch mitgenommen hast?
Ja, klar. Nur die Breite dessen, was ich trainiere, geht natürlich weit über das hinaus, was ich je in der Praxis angewandt habe. Das ist einfach in der Natur der Dinge. Wir sprechen über Zertifizierung, wir sprechen über ein sehr, sehr breites Feld. Du hattest niemand hatte in seinem Leben die Gelegenheit, alles das anzuwenden, was man jetzt als Trainer hier vermittelt. Wobei man auch immer dazu sagen muss, Theorie und Praxis, die Praxis, die ich erlebe, ist ja auch immer nur meine Praxis. Das, was bei mir möglicherweise im Moment eher ein Seitenthema, ein Randthema ist, vielleicht gar nicht anwendbar ist. Für den anderen mag das sein, was ihm den Tag rettet in einer schwierigen Situation, weil er halt ganz, ganz woanders dabei ist. Für mich ist Projektmanagement immer hochgradig situativ. Ich finde es auch der Titel meines ersten Buches, Situational Project Management, wo es genau um dieses Thema geht. Und das heißt, jeder muss diese Integration immer wieder für sich selber leisten. Was kann das Ehrenamt dazu beitragen? Naja, auch hier wieder die Möglichkeit mal zu sagen, hey, ich habe da mal so eine Methode, eine Technik, Herangehen. Ich habe da irgendwas gelernt, jetzt kann ich das vielleicht mal anwenden. An meinem Arbeitsplatz kann ich es nicht anwenden. Aber hier ist gerade mal so eine Situation, da kann ich es mal ausprobieren, wie das Ding funktioniert und ob ich das überhaupt hinkriege und ob das wirkungsvoll ist am Ende oder ob das alles bloß pure Theorie ist. Und erneut, das ist halt dieses sich auch mal sich einbringen können, aber gleichzeitig auch sich ausprobieren können in einem vergleichsweise unkritischen Umfeld, wo man auch mal Fehler macht, wo es auch erwartet wird, dass Menschen Fehler machen. Ich denke, das ist bei uns ganz normal. Ja, also das wäre meine Theorie und Praxis Integration über das Ehrenamt.
Jetzt haben wir gesprochen, wie das auf euch auch sich ausgewirkt hat. Wie ist es denn, wie würdet ihr denn sagen, euer Einwirken durch euer ehrenamtliches Engagement auf die Community? Also inwieweit habt ihr da sozusagen was hinterlassen auch, wo ihr dann sagen könnt, ui, da habe ich wirklich Leuten geholfen, ihr Wissen zu erweitern oder irgendwelche anderen Nachhall hinterlassen, ja, irgendeine Legacy sozusagen. Also man muss es ja nicht so groß aufziehen, aber dass es halt wirkt, was man tut, ja? Hättet ihr da noch Beispiele? Sabine, vielleicht magst du, wenn dir was einfällt.
Also wie in der Regionalgruppe, wir versuchen relativ viele Veranstaltungen zu machen, also kontinuierlich, sagen wir es mal so. Und das Schöne dabei ist ja, und jetzt hole ich ein bisschen aus, dass wenn man solche Veranstaltungen organisiert, darf man sich selber das Thema raussuchen, das einen selber umtreibt. Und wenn man dann eben von der Zuhörerschaft auch noch eine positive Resonanz bekommt und wir machen viel Online-Meetings. Wenn man dann ein Teams-Meeting mit knapp 200 Teilnehmern hat, die sich alle im Nachgang auch nochmal bei dem Referenten bedanken und halt, man merkt, man hat punktuell da Menschen wirklich einen Mehrwert gegeben und nicht nur Punkte sammeln, sondern wirklich, dass die was Neues gelernt haben, dass sie froh waren, das mitzumachen. Das ist ein tolles Gefühl und das ist auch mein Motivationsboost, da weiterzumachen, weil man einfach merkt, man geht in die richtige Richtung und man trifft den Puls der Zeit.
Ja. Oliver, du noch?
Das Interessante ist, wenn du in so einem Umfeld, Verband, Ehrenamt, Umfeld, eine Weile dabei bist, dann wirst du natürlich von dem, der lernt immer mehr zu dem, der lehrt. Und jetzt meine ich gar nicht so sehr das formale Lehren, das formale Training, sondern alleine dadurch, dass du da bist, dadurch, was du, worüber du sprichst mit den Leuten, ja, dass du feststellst, dass es wieder andere da, die etwas mitnehmen. In meinem speziellen Fall kann ich da was ganz, ganz Konkretes dazu sagen. Ich habe ein großes Zweitthema neben dem Thema Zertifizierung, was ja mein Hauptthema noch nach wie vor ist. Damit verdiene ich mein Geld nach wie vor, bei der TPG zum Beispiel. Also was ich wahrnehme, ist eine ganz große Lücke und die ist sowohl bei der IPMA wie auch beim PMI da. Und ich denke, wir sprechen über 50% rund der Projektmanager, vielleicht sogar mehr. Das sind Projektmanager, für die Projekte Geschäft sind. Das sind Projekte, die für zahlende Kunden durchgeführt werden. Da sind die Projekte nicht mehr nur noch da, um ein Projekt zu unterstützen, um einen Betrieb zu unterstützen, um ein Geschäft zu unterstützen, sondern die Projekte selber sind auf einmal das Geschäft. Also das Thema Projektgeschäft, Project Business ist mein ganz großes Thema und ich hoffe, ich habe hier Einfluss auf die Projektmanagement Community. Erst einmal einfach in der Tatsache zu sagen, hey, wir haben noch eine zweite Form von Projektmanagement, die wir komplett ignorieren, die aber genauso Hilfe, die genauso Unterstützung braucht, die genauso Fachleute braucht, die anderen helfen können, die Trainer braucht und Berater und Software und vieles, vieles mehr. Alles das, was Studien in Universitäten, keiner kann das, keiner studiert so etwas, keiner unterrichtet so etwas im akademischen Bereich. Alles das brauchen wir, da ist eine solche Riesenlücke. Und naja, als Einzelperson ist dann Einfluss immer begrenzt, aber das ist das, wo ich im Moment, glaube ich, den stärksten Einfluss habe auf die Projektmanagement-Community, falls es sowas überhaupt gibt. Ich denke, es sind mehrere Communities heute. Ja, aber das ist das, wo ich vor allen Dingen mich bemühe, aktiv zu sein und es macht auch irrsinnig Spaß.
Das, ja, und ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein deutscher oder europäischer Einschlag, dass man Projektmanagement auch nicht als Disziplin wahrnimmt, sondern meistens kommt es ja aus dem Fachbereich heraus und dann ist man so der Kümmerer. Ne? Du bist jetzt Projektmanager. Ja, wo ist dein Team? Nee, du hast kein Team. Du treibst jetzt dieses Thema voran. Und da wirklich gut ausgebildete Leute zu haben, die Dinge so zusammenfassen können, dass es ein Entscheidungsträger in einer Firma, die ja meistens überhaupt keine Zeit haben, so aufzubereiten, dass der die richtigen Entscheidungen an der richtigen Ort und Stelle trifft. Da brauchst du normalerweise hoch ausgebildetes Personal und meistens ist es aber nicht gegeben, weil eben die Personalabteilung ihr eigenes HR-System einführt oder weil der Logistikleiter seinen Sachbearbeiter damit beauftragt, eine Lagersoftware auszusuchen und so weiter. Also es ist meistens aus der Fachlichkeit heraus, dass Projekte getrieben werden, aber ganz oft eben auch dann mit Misserfolg, weil eben das nicht strukturiertes Projektmanagement gegeben ist. Und es wird nicht als Disziplin verstanden. In ganz, ganz vielen Firmen, wo ich jetzt auch Teil sein durfte, merke ich es immer wieder. Ja, Projektleiter kann jeder und macht auch jeder irgendwie. Aber es wird so ein bisschen als Rolle missverstanden, weil es eigentlich so ein fachlicher Kümmerer ist, ein Thema voranzutreiben, damit es nicht im Alltag hinten runterfällt.
Sabine, sei mir nicht böse, wenn ich dir widerspreche an einem Punkt, den du gesagt hast. Es ist nicht typisch deutsch. Ich bin also eher auch international unterwegs. Ich mache Seminare in Südostasien und in den USA und an vielen anderen Stellen. Und die Thematik ist überall die gleiche. Das ist nichts, was speziell so negativ bei uns ist.
Ja. Okay.
Das ist offensichtlich Teil des Geschäftes. Und was du gerade auch beschreibst, ist übrigens für mich die typische Problemsituation im internen Projekt. Das gehört zu den Dingen, die zwischen internen Projekten und Kundenprojekten einfach unterschiedlich sind. In Kundenprojekten stellt man sich schneller projektmanagementmäßig gut auf als in internen Projekten. Das sind die eher Störfaktoren, die Projektmanager, als dass man ihnen wirklich einen Wert beimisst. Dafür wird beim Kundenprojekt dann aber gerne vergessen, dass außer dem Projektmanagementwissen halt auch noch das kaufmännische Wissen und das Rechtswissen, das vertragsrechtliche Wissen mit dazu gehört. Also wir haben Probleme auf beiden Seiten. Sie sind etwas unterschiedlich, aber was du beschrieben hast, ist eine ganz alltägliche Situation in internen Projekten. Und du kannst um die ganze Welt rumgehen, du findest es überall.
Ja, es kommt so ein bisschen aus den Geldflüssen heraus, ne? Für Kundenprojekte ist es besser aufgestellt, weil eben daran auch ein Geldfluss hängt.
Richtig.
Aber auch ganz oft mit Risiken, die ganz viel unentdeckt bleiben und dann auch wieder ein Kümmerer an Projektmanager eben eigentlich kein Projektmanagement mehr macht, sondern nur noch Issue Management. Ich schaue, dass ich irgendwie diese Dämme, die gerade brechen, doch wieder flicke. Die internen Projekte, da gebe ich dir recht, da ist meistens kein Geldfluss da, sondern das ist eh da, Kosten, die Menschen zumindest, die in den Projekten wirken, und ist eh zurückgestellt, weil es eben auch nicht im Wertfluss von der Firma steckt, sondern
ja,
eben eher
halt
so eine
unter
eigene
Radar.
Organisation ist. Und es klappt ja. Warum soll man was ändern?
Man verdient kein Geld damit.
Ja,
absolut
genau.
Richtig. Absolut richtig, ja.
Genau, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu den Organisationen, in denen ihr beiden so aktiv seid, würde ich aber sagen, prägen sie mit maßgeblich auch dazu oder tragen dazu bei, eben das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es eine Disziplin ist. Und je besser die Leute ausgebildet sind durch die Zertifizierungen, dass man eben auch ja dieses Bewusstsein auch in die Unternehmen reinträgt, oder? Wie würdet ihr das bewerten?
Genau so. Also ich glaube, je mehr Menschen man wirklich erreicht und gut ausbildet, die verändern ja auch in ihrem eigenen Umfeld was. Und wenn es erstmal ihre eigene Arbeitsweise ist. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ein Projektmanager gut ausgebildet ist, dann ist er auch erfolgreicher in Projekten. Und sei es nur drum, einen besseren Projektstatusbericht zu bringen, der mehr Transparenz gibt und der vielleicht auch die Diskussionen und Entscheidungen auf einer Sachebene führt. Anstatt auf einer emotionalen Ebene, was eben passiert, wenn man die Daten, die man ja tagtäglich als Projektmanager sammelt, nicht so aufbereiten kann und so punktuell in einer Stakeholder-Kommunikation rüberbringen kann.
Würde ich absolut stimmen. Jetzt, was nochmal unsere Nachhaltigkeit des ehrenamtlichen Engagements angeht. Im Ehrenamt sind wir ja auch häufig nur temporär in bestimmten Positionen. Ich war 5 Jahre zum Beispiel Präsident und es war dann halt auch in unserer Satzung drinnen, du musst halt irgendwann aufhören und dann einem Nachfolger Platz machen. Und das ist auch richtig so, ich will das gar nicht kritisieren. Gell? Das heißt, was du natürlich schon auch merkst, ist, dass dein Engagement immer zeitlich befristet ist. Das bekommt wieder so beinahe Projektcharakter da drinnen. Und auch meine anderen Arbeiten, die ich da gemacht habe, auch jetzt mein Kongress, der jetzt gerade anläuft, das sind alles Dinge, die haben eine bestimmte Zeit und dann ist es natürlich wieder rum. Und das lebt auch ein bisschen von dieser zeitlichen Befristung natürlich. Nachhaltigkeit tatsächlich können wir im Wesentlichen dadurch herstellen, dass wir A, natürlich dem Verband selber helfen, gesund zu sein, auch übrigens auch finanziell gesund, auch wenn man not for profit ist, dann wollen wir ja trotzdem keinen Konkurs da drinnen haben und keine Pleite haben. Also das Finanzielle spielt halt doch eine Rolle. Dann natürlich, dass wir ihn mitgliedermäßig gesund halten, was meistens heißt, ihn in einem gewissen gesunden Maß auch wachsen zu lassen. Und dann natürlich bei den Leuten etwas mitzugeben, dass die Leute sich vielleicht noch auch Jahre später an einen erinnern und sagen, ja, der hat da das und das oder die hat da das und das gemacht. Und das war ja eigentlich toll und das hat man noch gerne in Erinnerung, was es da damals gegeben hat. Also, aber natürlich auch die Mitglieder werden ja mit der Zeit sozusagen erneuert, auch der Mitgliederbestand, Leute verlassen so einen Verband, andere kommen frisch dazu. Also du musst einfach davon ausgehen, die Nachhaltigkeit hat ihre Grenzen, aber ein bisschen was können wir bewirken, zumindest für ein paar Jahre.
Sabine, möchtest du dazu noch was sagen zur Nachhaltigkeit?
Ja, also stimme ich auch voll zu. Natürlich hat man auch die, tritt man als Botschafter auf für Projektmanagement, aber eben auch für den respektiven Verein, um Mitglieder zu gewinnen, um Mitglieder zu halten, auch jungen Menschen zu werben, hey, mach dich doch da bitte stark und sein, ne, dir wird ganz viel wiedergegeben, wenn du dich engagierst und das ist, das trägt nachhaltig dem Verein zugute und eben auch dieser Plattform, diesen Rahmen, damit viele Projektmanager zusammenkommen, damit Wissen weiterentwickelt wird, durch Austausch, durch, durch Arbeitsgruppen und so, durch Studien und so weiter. Weil wenn sich was verändert, dann gerade die Welt, und es gibt ganz viele Herausforderungen, die eben auch im Projektmanagement oder in Projekten sich dann widerspiegeln oder auch erstmal auftauchen.
Wo wir gleich bei der Zukunft sind, wie seht ihr denn die künftige Entwicklung von so Projektmanagement-Instituten oder auch der Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements? Also vermutlich eher, dass es noch wichtiger wird. Oliver, hast du da einen
Kommentar? Also ich denke, dass wir hier zwei Ebenen haben. Das eine ist die Ebene die Management-Ebene, auf die beiden Organisationen, IPMA, GPM auf der einen Seite und PMI auf der anderen Seite, das Tagesgeschäft eigentlich für die managen. Und deren Bedeutung dürfen wir natürlich nicht unterschätzen. Die sind enorm wichtig. Das sind in der Regel gar keine richtigen Projektmanagement-Leute, sondern das sind halt Leute, die einen Verband leiten. Und ein Verband, sage ich immer, ist eigentlich ganz ähnlich wie eine Behörde. Also man ist nicht weit weg von so einem gewissen Beamtendenken da drinnen. Da gute Leute drinnen zu haben, die den Blick in die Zukunft haben, die so einen Verband jetzt nicht nur finanziell gesund halten und was weiß ich, wachsen lassen und so weiter, sondern die auch die Disziplin, wie ihr es ein paar Mal schon benannt habt, die das voranbringen, die es nicht selber voranbringen, aber die Türen öffnen, die Wege frei machen, dass andere das dann tun können. Das halte ich also für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt des Ganzen. Das Zweite, was ich denke, ist, ich muss nochmal zurückkommen auf mein Thema Projektgeschäft. Wir haben immer mehr Projektmanager. Das ist ein Wachstumsmarkt. Wir haben immer mehr Projektmanager, die in Kundenprojekten arbeiten, die für die Projekte für ihre Unternehmen machen, für die Unternehmen sich dann bezahlen lassen. Aber was man hier nicht unterschätzen darf, ist, welche Risiken da drinnen sind. Wenn du ein Kundenprojekt durchführst, dann hast du drei Ebenen von Risiken. Du hast natürlich das ganz klassische Projektrisiko, wie auch im internen Projekt, aber dann hast du halt auch noch das geschäftliche Risiko, und dann hast du noch das rechtliche Risiko. Im schlimmsten Fall kann sowas vor Gericht gehen und kann ziemlich heftig werden. Also es sind schon Projektmanager, das sind Leute, die mit Kundenprojekten und auch auf Kundenseite übrigens, genauso die umgekehrte Seite, sind Leute, die im Projektgeschäft drin waren, sind auch schon ins Gefängnis gekommen für ihre Arbeit da drinnen. Vielleicht noch ein weiteres Risiko ist auch Korruption, was man nicht unterschätzen darf. Projektgeschäft ist wirklich ein Hotspot für Korruption. Ich denke, die zukünftige Entwicklung, die wir brauchen, ist, dass wir die Leute risikosicher machen, dass wir ihnen mehr mitgeben fürs Risikomanagement. Und erneut, das beginnt für mich natürlich womöglich beim ehrenamtlichen Engagement, weil auch in unseren Verbänden haben wir natürlich Projekte, wir haben mit solchen Risiken zu tun, dass man das tatsächlich auch im Ehrenamt lernen kann, wie man besser mit Risiken umgeht. Die Risiken werden größer, nicht kleiner in der Zukunft.
Sabine, wie siehst du das?
Ja, also ich halte es auch für ein extrem wichtiges Thema, dass man Projekte und die einzelnen Disziplinen in den Projekten eben weiter stärkt und ausbaut. Und dadurch, man kann sich entscheiden, entweder zu einem Trainer zu gehen und sich zertifizieren zu lassen, um dann besser in Projekten zu sein. Das Ehrenamt ist halt dahingehend recht einfach, weil man da mit Wissensträgern zusammenkommt, ohne eine müde Mark dafür auszugeben. Und kriegt nebenher noch eine super Ausbildung und auch eine gute Zeit, weil sie ja eben diesen familiären Charakter auch hat. Und nochmal die Anfangsaussage, man geht mit anderen Motivationen in so ein Ehrenamt rein, wenn man für einen Wirtschaftsverband oder eben für die GPM tätig ist. Und das ist wirklich rein auch Eigeninteresse, um nicht nur selbst professioneller zu werden, sondern auch seine Umgebung zu professionalisieren. Und je mehr Leute wissen, was sie denn in einem Projekt tun, welche Rolle sie haben, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, desto einfacher ist dann der Job von einem Projektmanager. Und das finde ich dann sehr angenehm, wenn mir mein Job einfacher gemacht wird. Mhm. Und das halte ich für extrem wichtig. Und ich bin Projektmanager geworden, weil Projekte immer für mich schnelle Erfolge sind. Man kriegt ein neues Thema, es ist spannend, man arbeitet sich ein, man schließt es ab und danach macht man ein neues Thema. Das finde ich so spannend an dem Job von dem Projektmanager. Und im Ehrenamt darf ich dann genau dieses Wissen weitergeben, aber auch von anderen Wissen partizipieren. Und das halte ich auch immer für ganz wichtig. Und je erfolgreicher Projekte werden, desto mehr freut es mich und desto mehr möchte ich auch den Job des Projektleiters weitermachen.
Was wäre euer Appell ran ans Ehrenamt oder wie wäre denn eure Botschaft?
Nicht zwangsläufig ran ans Ehrenamt, wobei ich mich natürlich immer freue, wenn ich dann neue Leute, die sich auch engagieren, eben kennenlerne, sondern interessiert euch, nehmt die PMA und die IPMA und die GPM und SPM und die ganzen Verbände wahr und nimmt es als Chance auf, sich weiterzubilden, die Neugierde zu decken, die man da beruflich hat und so eine gewisse Exzellenz einfach aufzubauen in seiner Disziplin, die man gewählt hat. Und auch irgendwann imstande zu sein, auch vielleicht zu hinterfragen, ich bin jetzt in einem Projekt XY und das läuft nicht gut. Liegt es an mir? Liegt es am Umfeld? Wie kann ich denn da kritische Fragen hinterstellen? Und das ist was einem persönlich mehr Sicherheit gibt, wenn man auf solche Institutionen zugeht und da eben auch vielleicht ins Sparring geht und da Gedanken geordnet bekommt. Und zum anderen eben auch, damit man auch das nötige Selbstbewusstsein bekommt, um lateral zu führen als Projektmanager, um Erfolge zu feiern im Beruf.
Mhm. Oliver?
Ja, also ran ans Ehrenamt.
Das wäre mir jetzt bewusst provokativ. Ja, so
bewusst
gesetzt.
Provokativ, ganz klar.
Ich wollte euch rauskitzeln.
Klar. Aber war gut, was ist ja gut. Also ran ans Ehrenamt in dieser Form würde ich nein sagen. Ja. Zwei Gründe. Der eine Grund ist, nicht jeder ist dafür gemacht. Jede ist dafür gemacht. Es gibt Menschen, die da drinnen aufblühen, die da für sich das Beste rausholen. Und Sabine hat gerade schon korrekt gesagt, du zahlst ja keine Mark dafür oder keinen Euro dafür, völlig richtig. Du kriegst das ja alles umsonst geliefert, das ist schon klasse. Umgekehrt lieferst du dich selbst natürlich auch umsonst. Und das ist nichts, wofür jeder gemacht ist einfach. Mhm. Das andere ist aber auch, nicht jeder hat die Lebenssituation, so etwas zu machen. Sabine hat über Kinder gesprochen zum Beispiel. Ich bin jetzt auch Vater und die Zeit, die ich im PMI zubringe, die bringe ich nicht mit meinen Kindern und mit meiner Familie zusammen zu. Das ist eigentlich umgekehrt genauso ein Thema. Also nicht jeder hat die Lebenssituation dafür und nicht jeder hat auch die Persönlichkeit, diese inneren Wünsche, so etwas zu machen, dieses soziale Engagement, was damit verbunden ist, das zu leisten. Also ja, für diejenigen, die in einer Lebenssituation sind, dass sie da auch zuverlässig anderen zuarbeiten können und mit anderen arbeiten können, was bewirken können, die das personell von der Persönlichkeit her haben und von der Lebenssituation her haben. Aber ich denke, die Gruppe ist begrenzt.
Also nicht um jeden Preis, der kann, wird profitieren.
Vielleicht der das so kann und der es gerne macht.
Ja. Wunderbar. Gut. Dann danke ich euch sehr herzlich für diese interessanten Einblicke über die beiden Institute und eure Tätigkeiten, die Vorteile darin, ehrenamtlich tätig zu sein und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, euch bald mal wieder zu hören in einem anderen Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
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 Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.